Guten Morgen, liebe Geschwister. Es ist schön, dass wir uns wieder unter dem Wort zusammen versammeln dürfen, uns gegenseitig ermuntern, ermahnen und trösten auf dem Weg. Und so sind wir ja dabei, den Kolosserbrief miteinander zu betrachten. Wir haben gestern Abend begonnen, aber wir sind nur bis zum Ende von Vers 2 gekommen. Also die gestern Abend verhindert waren, haben noch nicht allzu viel, zumindest vom Brief, versäumt. Wir haben uns gestern mit den Einleitungsfragen beschäftigt, mit der heilsgeschichtlichen Einordnung. Und ich möchte nur ganz wenige Sätze wiederholen, damit die nun heute zum ersten Mal dabei sind, einen gewissen Eindruck haben von der Umgebung, mit der diesen Brief einleitet und mit dem der Brief verbunden ist. Der Kolosserbrief gehört ja zu den sogenannten Füllebriefen, die der Apostel Paulus im Gefängnis in Rom geschrieben hat bei seiner ersten Gefangenschaft. Das war in den Jahren 61 bis 63. Man weiß das nicht so genau und die Gelehrten streiten, wie sie üblicherweise über äußere Dinge gerne streiten. Heilsgeschichtlich haben wir gesehen, dass in dieser Zeit Israels Gnadenzeit zu Ende ging. Denn im Jahre 69-70 wurde Jerusalem zerstört und das Volk unter alle Nationen zerstreut. Das heißt, diese Briefe entstanden ganz kurz vor dem Ende des Volkes Israels als Heilsträger zu der damaligen Zeit. Und Gott hat dann die Zeit der Gemeinde hier eingeschoben, die Zeit der Zubereitung des Leibes Jesu Christi. Und der Leib des Christus, der besteht ja aus Nationen und Gläubigen aus Israel, wobei aber im Leib des Christus nationale, gesellschaftliche Zugehörigkeiten, Unterschiede und so weiter keine Rolle spielen. Der Brief wurde im Gefängnis geschrieben und der Paulus wurde von Gott sozusagen dazu beiseite gesetzt. Er war ein erfolgreicher Prediger, würde man heute sagen, und Gott hat offenbar einen Fehler gemacht, so jemand Erfolgreiches aus dem Verkehr zu ziehen. Aber Gott hat eben die ganzen letzten 2000 Jahre mit berücksichtigt. Und wäre der Paulus nicht in diese Gefangenschaftssituation gekommen, dann hätten wir womöglich diese Briefe gar nicht, menschlich gesprochen. Auf jeden Fall dürfen wir daran sehen, dass der Herr immer in weiser Voraussicht auch Dinge in unser Leben hineinlegt, die wir augenblicklich gar nicht einordnen können. Und es ist wichtig, dass wir zunächst einmal ein Ja zu allem, was in unser Leben hineinkommt, finden. Wenn das gefunden ist, dann fangen wir schon an, unseren Herrn zu ehren und ein gewaltiges Zeugnis an die unsichtbare Welt abzugeben. Und darum geht es in unserem Leben. Hat doch Gott die Gemeinde in der Jetztzeit dazu bestimmt, den mannigfaltigen Reichtum seiner Weisheit der unsichtbaren Welt zu dokumentieren. Wir haben dann gestern noch festgestellt, es gibt ungefähr zwei große Hauptteile im Kolosserbrief. Der erste Teil geht bis Kapitel 2, Vers 5 und der zweite ab Vers 6 bis zum Schluss des Briefes. Man kann den Brief unter zwei Hauptkriterien betrachten. Erstens die Beziehung Gottes und Christi zur Gesamtschöpfung. Da könnte man als Überschrift setzen, Christus hat in allem den Vorrang. Das All ist durch ihn und für ihn geschaffen und er erhält es aktiv am Leben und Gott hat das All durch Christus mit sich versöhnt. Das sind die Hauptlinien, wenn man diese Betrachtungsweise voraussetzt. Dann könnte man aber auch B, die Beziehung Christi des Hauptes zum einzelnen Leibesglied als Überschrift setzen und formulieren, durch Christus ist der Glaubende, dem Kosmos, der Sünde und dem Gesetz gestorben. Christus ist die Fülle seiner Existenz und seines praktischen Lebens im Glauben. Der Anlass des Briefes, den haben wir gestern auch betrachtet, der wird uns in Kapitel 2 ab Vers 1 genannt. Paulus führt einen großen Kampf um alle Glaubenden. Und es ist ein Gebetskampf, auch für die Geschwister, für die Gemeinden, die er selber nicht gegründet hat, sondern seine Mitarbeiter. Und der Gebetskampf hat zum Inhalt, dass die Gemeinde erfüllt wird mit der Erkenntnis des Willens Gottes, mit aller Weisheit und mit geistlichem Verständnis. Die Herzen sollen vereinigt sein in Liebe und sie sollen hingelangen zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses oder der Zusammenschau, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Ziel dieser Erkenntnis ist ein dem Evangelium gemäßer Wandel. Ich kann erst dann evangeliumsgemäß wandeln, wenn ich gedanklich vom Geiste Gottes das Evangelium erleuchtet bekommen habe. Erst dann, wenn ich weiß, was Gott von mir möchte, was Gott mit seinem Volk Israel möchte, was er mit der Gemeinde möchte, erst dann kann ich entsprechend praktisch im Alltag wandeln. Und darum wird in dieser Reihenfolge auch das Gebet formuliert, das wir dann später ab Vers 9 im Kolosserbrief haben, im ersten Kapitel. Es gibt noch drei weitere Gründe, warum der Paulus hier diesen Brief schreibt. Erstens war ein Angriff erfolgt auf die Gemeinde. Die Gemeinde wird angegriffen durch Verändern der Fundamente des Glaubens, durch Beimengen von für den Leib Christus fremden menschlich-philosophischen und religiösen Gedanken. Zweitens wird die Gemeinde angegriffen dadurch, dass es Menschen gibt, die sichtbare Riten zum Zweck der Heiligung und des Gottesdienstes statt Glaube einführen. Da geht es dann um äußere Formen. Und schließlich drittens versucht der Feind mit seinen Angeboten aus dem Kosmos unser Leben auf das Sichtbare zu reduzieren. Und der Paulus ruft deshalb der Gemeinde zu, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so suchet, was droben ist. Das ist die Ermahnung für uns, für jeden Einzelnen gleichermaßen. Paulus entgegnet nun den Angriffen in einem wunderbaren göttlichen Prinzip der Ermahnung. Wenn wir den Kolosserbrief einmal in einem Zug durchlesen, dann stellen wir fest, dass der Hauptteil oder der erste Teil bis Kapitel 2, Vers 5 ein gewaltiges Bild von unserem Herrn und Haupt Jesus Christus ist. Der Paulus geht also nicht so vor, wie wir das machen würden, indem wir alle Missstände aufzeigen und wie man sich im Einzelnen gegen diese Missstände verhält, sondern er macht genau das Gegenteil. Er macht Christus groß und damit verblasst all das andere Zeug zu einem grauen Nebel. Und so sollte es sein. Und ich denke, das ist ein wichtiger Hinweis für die Gemeindearbeit, dass wir den Christus, unseren Gott, groß machen. Denn unsere Missempfindungen und unser falscher Wandel, der resultiert meistens aus einem schiefen Gottesbild, das wir haben. Wenn wir unseren Herrn richtig kennenlernen, dann ordnet sich auch unser äußerer Gang entsprechend. Und das ist entscheidend. Und der Paulus gibt uns hier ein Muster gesunder Worte oder ein Bild gesunder Worte, wie er es dem Timotheus schreibt, wie wir in der Gemeindearbeit vorgehen sollen. Nun wollen wir mit der Wiederholung Schluss machen und heute etwas Land unter die Füße nehmen im Kapitel 1, wo der Herr Gnade gibt. Und wir beginnen mit der Betrachtung in dem Punkt 3.1.3, Verse 3 bis 8, Danksagung, allgemeine Wirkung des gehörten Evangeliums. Der Paulus dankt, nachdem er vom Glauben der Kolosser gehört hat. Nicht irgendeinem Glauben, sondern dem Glauben in Christo Jesu und der Liebe, welche die Kolosser zu allen Heiligen haben. Das sind zwei untrügliche Kennzeichen der Neugeburt eines Menschen, dass er einen Glauben in Christo Jesu bekommen hat als Geschenk und dass er dann die, die denselben Glauben haben, zu lieben beginnt, zu lieben lernt. Und das sieht man dann auch im Umgang miteinander. Und dies geschah als Folge, dass ihnen das volle Evangelium Gottes, das Wort der Wahrheit, wie der Paulus in Vers 5 sagt, Worte der Wahrheit des Evangeliums, dass er ihnen dieses, dass sie dieses empfangen haben. Wir dürfen annehmen, dass dieser grundlegende Dienst auch von Epaphras in Vers 6 genannt getan wurde. So wie ihr gelernt habt, nach dem Urtext heißt es dort eigentlich, so wie ihr gelernt habt, auch gelernt habt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht. Er war ja als Abgesandter dieser Gemeinde in Rom und hat den Paulus unter schwierigen Bedingungen aufgesucht. Paulus dankt und betet wegen der Hoffnung, die in den Himmeln für uns bereit liegt. Das heißt, der Schwerpunkt unserer Hoffnung liegt nicht im irdisch sichtbaren Bereich, sondern bereit in den Himmeln. So wie es der Paulus hier in Vers 5 nennt. Also ist jetzt dieser Teil der unserer Hoffnung gar nicht für uns greifbar. Und das ist auch ein Punkt für die Schwierigkeiten in unserem praktischen Leben, dass unsere Erwartungsgüter für uns jetzt nicht sichtbar sind mit unseren physischen Augen, sondern eben nur mit den geistlichen Augen. Ein Mensch kann sich nur dann richtig und frei entscheiden, wenn ihm das volle Evangelium schriftgemäß verkündigt wird. Andernfalls beeinflussen ihnen Surrogate, seelische Stimmungen, Ängste und falsche Diesseitshoffnungen mit. Und das möchte eigentlich der Herr nicht, sondern er möchte, dass wir das ganze Evangelium präsentieren, damit der Geist Gottes auf dieses Fundament aufbauen kann. Wenn wir ein eingeschränktes Evangelium verkündigen, hat es eigentlich den Namen nicht verdient. Aber wenn wir es trotzdem tun, dann sind die Ergebnisse aus solch einer Verkündigung in der Regel unter Last nicht tragfähig und sie führen zu Verkrampfung und Missbildungen in unserer geistlichen Entwicklung. Das Wort wird dann schnell von Sorgen, vom Druck des Lebens und dem Betrug des Reichtums erstickt, so wie das der Herr Jesus auch von der Reichsbotschaft in Matthäus 13 verkündigt hatte. Leider sind viele Gotteskinder davon betroffen, weil man sie nicht in die rechte Freiheit des Evangeliums, der Herrlichkeit des Christus eingeführt hat und sie damit auch gewissermaßen aus den Ketten, aus denen sie ja alle herkommen, entlassen hat. Man hat eigentlich nur eine weltliche Kette durch eine fromme Kette ersetzt. Und das merkt man diesen Menschen an. Und es ist wirklich fast schlimmer als vorher mit so jemand. Und wir wissen ja, dass auch sehr viele Menschen, die zum Beispiel in sehr strengen Gruppierungen zu Hause sind, seelisch krank werden, ja, weil ihnen nicht Evangelium geboten wird, sondern eine Gesetzesbotschaft, die alles Lebendige erdrückt. Das war zu allen Zeiten ein Problem und deshalb haben wir in der Schrift entsprechende Stellen, die uns davor warnen. Der Paulus sagt zum Beispiel in 1. Korinther 15, Vers 17, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube leer. Ihr seid noch in euren Sünden. Die Glaubenden haben sich auf das Diesseitige reduziert. In Vers 19 sagt er, wenn wir allein in diesem Leben auf Christum Hoffnung haben, so sind wir die Elendesten von allen Menschen. Und wenn wir das Evangelium nicht in seiner ganzen Fülle, vor allem mit den Erwartungsgütern, verkündigen, dann wird das Evangelium zu einer diesseits orientierten Botschaft verstümmelt. Es wird der Glaube eigentlich zur Problembewältigung des Alltags missbraucht. Man kann zum Beispiel dann hören, wie komme ich mit meinem Glauben über meine Probleme weg? Der Glaube wird als Vehikel der Alltagsbewältigung missbraucht. Man könnte ironisch Problembewältigungs-, Abschüttel- oder Erfolgsglaube dazu sagen. Solche Spielarten gibt es heute sehr viele. Wer ein Problem hat, der rennt so lange dahin und dorthin, bis es wieder aus der Welt geschafft ist. Natürlich ist es auch meinem Fleische am liebsten. Wenn ich in ein Problem komme, dann gehe ich wohin, wo das Problem weggemacht wird. Und wer im Glauben steht, der weiß, dass Gott bisweilen sogar echt Probleme schafft, damit wir daran Geistliches lernen. Der Satan tut Übriges, um der Gemeinde das wahre und volle Evangelium zu verdunkeln. Paulus sagt den Korinthern in 2. Korinther 4, 3 und 4, wenn aber auch unser Evangelium verdeckt ist, so ist es in denen verdeckt, die verloren gehen, in welchen der Gott dieses Äons den Denksinn oder die Gedankenwelt, könnte man freier sagen, der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit des Christus, welcher das Bild Gottes ist. Und genau das ist das, was wir im Kolosser 1 vor allem als Hauptthema finden, den Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit des Christus. Und das ist es, was die Menschen eigentlich befreit. Und nicht die Bewältigung ihrer Alltagsprobleme. Die befreit Menschen nicht notwendigerweise. Denn viele gesunde Menschen in der Welt, die laufen fröhlich herum und haben keine Probleme. Wir wollen jetzt einmal nicht auf die Ungläubigen in der Welt nur draußen zeigen. Die können ja sowieso nur das Sichtbare sehen. Es gibt auch in unserer Mitte, ja, wir selber können uns manchmal als Ungläubige wiederfinden, indem wir nicht glauben, dass der Herr dieses oder jenes in unserem Leben zu einem guten Ende bringt. Ja, oder dass er uns durch diese oder jene Schwierigkeit hindurchbringt. Solange wir jetzt bequem auf unseren Stühlen sitzen, geht es einigermaßen. Aber wenn dann handfester Druck entsteht oder so eine Situation auftritt, wie unser Bruder in der Einleitung gesagt hat, 10 Jahre Pflegefall, man hört nur Undank, ja, da durchzuhalten, das geht nicht mit billigen Diesseitshoffnungen. Da ist schon wirklich handfeste Botschaft notwendig. Und so wollen wir darauf achten, dass wir uns nicht das Hoffnungsgut vernebeln lassen. Denn das ist Arbeit Satans, die er leider erfolgreich durchführt. In 2. Korinther 11, 3 und 4 sagt Paulus, ich fürchte aber, dass etwa wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, also auch euer Denken verderbt und abgewandt werde von der Einfalt gegen den Christus. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, einen, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen andersartigen Geist empfanget, den ihr nicht empfangen habt, oder ein andersartiges Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertraget ihr es gut. Das heißt, die Dinge, die der Satan verändert, die sind uns eingänglich. Und die bringen uns sehr leicht auf eine falsche Fährte. Und deshalb ist die Gefahr so groß. Der Teufel hat gelernt, dass die Gemeinde nicht mit plumpen Dingen verführt werden kann, die sofort nach Kosmos und nach Lasterhaften riechen. Er muss schon mit Begriffen operieren, die in der Gemeinde bekannt sind und Bedeutung haben. Er deutet sie dann um. Wenn der Teufel die Lüge auf dem Markt verkaufen will, spannt er die Wahrheit vor den Wagen, hat einmal jemand gesagt. Und das ist sehr eindrücklich. Ganz anders war das bei den Kolossern. Ihnen wurde das Wort der Wahrheit des Evangeliums, Vers 5, verkündigt. Und dazu hat sich Gott der Vater bekannt und nach Vers 6 das Wachstum gegeben. Das Wort brachte Frucht und wuchs unter ihnen. Sie haben die Gnade Gottes in Wahrheit erkennen dürfen. Interessant und wichtig ist dabei, dass das Evangelium Gottes, so wie bei den Kolossern, auch im ganzen Kosmos gegenwärtig ist. Und das erstaunt zunächst einmal. Paulus oder auch die inzwischen hinzugewonnenen Glieder am Leib des Christus haben damals doch noch nicht den ganzen Globus bereist. Und trotzdem kann der Paulus hier sagen, das Wort ist wachsend auch im ganzen Kosmos. Zum Verständnis hilft uns da Epheser 3, Vers 10 und 11, wo Paulus davon spricht, dass die Gemeinde jetzt, also während der Zeit ihrer Zubereitung schon, dazu da ist, dass den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Örtern der mannigfaltige Reichtum des Christus kundgetan werden soll. Oder auch, wie er in 1. Korinther 4, 9 schreibt, wo Paulus sich und die Apostel als Schauspiel sowohl Engeln als Menschen darstellt. In Vers 16 dort bezieht er allerdings die Gemeinde mit ein und sagt, ich bitte euch, seid meine Nachahmer. Das heißt, werdet euch bewusst, dass ihr genau zum selben Dienst berufen seid, zum Darstellen der Weisheit Gottes, der mannigfaltigen Weisheit Gottes. Und wenn wir in Epheser 3, Vers 10 und 11 lesen, dass genau dieser Vorgang, diese Darstellung der Weisheit Gottes jetzt in diesem Leben bereits der Vorsatz Gottes bedeutet, den er gefasst hat vor den Äonen. Damals hat sich Gott schon überlegt, dass er das mit der Gemeinde macht. Und deshalb sieht man, dass unser Leben eine ganz entscheidende Bedeutung hat für ihn, für Gott selber. In 1. Timotheus 3, 16 sagt Paulus, und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesverehrung. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, eigentlich steht hier Kosmos, aufgenommen in Herrlichkeit. Das Evangelium Gottes hat also kosmische Auswirkungen und damit auch bereits jetzt unser Zubereitungsleben, in dem wir alle drinstehen. Auch in Kapitel 1, Vers 13 in unserem Brief kommt das zum Ausdruck, wo uns Paulus sagt, dass er, nämlich Gott, der Vater, uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Dort wird dieser Herrschaftswechsel, Finsternisreich einerseits und das Reich des Sohnes seiner Liebe andererseits, wird uns dort genannt. Jeder von uns lebt sozusagen wie in einem exterritorialen Bereich. Wenn jemand mit einem Schiff, das unter USA-Flagge fährt, auf den Ozean rausfährt, dann befindet er sich auf einem Stück Boden der USA. Wenn er also dort ein Kind entbunden wird, auf dem Schiff, dann ist es Bürger des Landes, unter deren Flagge das Schiff fährt. Und so ähnlich ist es bei uns. Ja? Jeder, der von Gott neu gezeugt ist, der ist ab dem Moment in einem exterritorialen Bereich Gottes. Unser Bürgertum ist droben in den Himmeln und Gott hat sozusagen exterritoriale Bereiche geschaffen. Und so jemand sind wir als Gemeinde. So müssen wir das verstehen. Und deshalb ist alle Umgebung uns eigentlich Feind. Wir registrieren das erst dann, wenn tatsächlich Feindschaft uns widerfährt. Aber eigentlich befinden wir uns im Feindesland. Und das muss uns klar sein. Wir sehen also, dass das Evangelium Gottes jetzt schon permanent kosmische Auswirkungen hat. Und wir haben eine gewaltige Stellung, wenn wir dann in zum Beispiel den Vers 23 in Kolosser 1 dazu nehmen noch zum Abschluss. Wenn ihr anders in dem Glauben gegründet und fest bleibet und nicht abbewegt werdet von der Hoffnung des Evangeliums, welches ihr gehört habt, das geheroldet, müsste man eigentlich sagen, als Heroldsbotschaft gepredigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Man könnte eigentlich, als Weltmensch würde man sagen, der Paulus ist hier in Hybris verfallen. Er hat doch nicht der ganzen Schöpfung gepredigt. Aber doch, ja, sonst dürfte er dieses nicht so geschrieben haben. Der Geist hat ihm das genauso in die Feder gegeben. Das heißt, jeder Einzelne, der unter der Führung des Geistes Gottes ist, ist jemand, der der ganzen Schöpfung unter dem Himmel predigt. Und wir sehen daran unsere gewaltige Verantwortung, die wir haben. Nicht, dass wir jetzt in Ängste verfallen, oh, dass ich ja nichts falsch mache, das brauchen wir nicht. Sondern im Gegenteil, es ist uns auch eine Stärkung, weil wir wissen, selbst wenn wir uns sehr unbedeutend vorkommen, dann dürfen wir getrost sein, dass Gott auch mich, den Unbedeutenden, ja, für seine Zwecke zur Predigt der ganzen Schöpfung verwendet. Und das ist mir oft auch ein Trost geworden im Alltag. Nun wollen wir zum nächsten Abschnitt fortschreiten. Das waren die Verse 3 bis 8. Jetzt kommt 3, 1, 4, Verse 9 bis 14. Gebet für die Kolosser und alle übrigen Gemeinden Gottes. Schon in Vers 3 dankt Paulus seinem Gott und Vater für die Kolosser und sein Gebet setzte ein, als er von ihnen gehört hat. Eben zum Beispiel durch den Epaphras, der zu ihm ins Gefängnis gekommen ist. Und das ist ein gewaltiges Vorbild für uns. Es würde sich lohnen, einmal nur die Gebete des Paulus in mehreren Stunden direkt hintereinander zu behandeln. Das längste überlieferte Gebet Paulus finden wir in Epheser 1 bis 3. Das überstreicht dort mehrere Kapitel sogar. Immer wieder dazwischen sind lehrhafte Aussagen eingeschoben, aber eigentlich ist der ganze Zusammenhang ein großes Gebet. Und das kürzeste finden wir in Philipperbrief, Kapitel 1, 9 bis 11. Das mittlere dieser Gebete ist unser Gebet hier in den Versen 9 bis 14. Das Ende kann man schwer finden sprachlich, weil der Zusammenhang dieses ersten Kapitels eigentlich bis Vers 20 geht. Aber im engeren Sinne sind die Verse 9 bis 14 dieses Gebet. In Kapitel 2, Vers 1 hatten wir eingangs schon erwähnt, spricht Paulus von dem Gebetskampf, den er führt, für alle, welche er persönlich nie gesehen hatte. Es war ein Gebetskampf für die ganze Gemeinde Gottes. Die Finsternis, die bietet, seit das Geheimnis des Christus bekannt gemacht wurde, alles auf, um dem Evangelium seine Stoßkraft und die Orientierung auf seine zukünftigen himmlischen Erwartungsgüter zu nehmen. Wir haben das ja bereits im vorangegangenen Abschnitt angesprochen. Man kann es nicht, fast nicht glauben, was Paulus uns in 2. Korinther 2, Verse 15 bis 17 geschrieben hat. Denn wir sind Gott ein Wohlgeruch Christi unter denen, die errettet werden, und in denen oder unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch vom Tode zum Tode, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Und wer ist dazu tüchtig? Denn wir verfälschen nicht oder wir treiben nicht Handel wie die vielen mit dem Worte Gottes, sondern als aus Lauterkeit, sondern als aus Gott, vor Gott reden wir in Christo. Man sieht auch damals, das Evangelium war erst ein paar Jahre alt. Ja? Diese Botschaft von dem Leib des Christus, und schon gab es viele, die das Wort verdorben haben. Das ist eigentlich erstaunlich. Und was würde Paulus wohl heute sagen, wenn er sich durch den christlichen Bereich durcharbeiten würde? Gott, der Vater, lässt den Feind allerdings offenbar ruhig gewähren. Er kann es, weil er sich seiner Sache sicher ist. Das ist bei aller Vorsicht und Verantwortung, die wir in diesem Bereich haben und die er auch von uns. Er ist der glückselige Gott, von dem wir in 1. Timotheus 1 lesen. Und er weiß und er bezeugt uns, wohin alles geht. Und da sehen wir, dass es wieder wichtig ist, dass wir die Ziel- und Vollendungswahrheiten unseres Gottes verinnerlichen. Dann kann auch etwas von der Ruhe Gottes in unser Herz kommen. Und wir können gelassen auch inmitten großen Druckes unseren Weg gehen. Nun zum Inhalt des Gebets hier. Alle von Paulus überlieferten Gebete drehen sich darum, dass die Glaubenden in der Erkenntnis Gottes, seines Willens, der geistlichen Zusammenschau und dem evangeliumsgemäßen Wandel wachsen sollen. Das ist Hauptinhalt seiner Gebete, die uns überliefert sind. Das hat uns viel zu sagen. Er betet nicht um allerlei äußere Dinge, so wichtig die auch sein mögen, nein, sondern seine Fürbitte hat das Ablegen der Unmündigkeit und das Hineinwachsen in den vollen Mangelswuchs des Christus Gottes im Auge oder in das Erwachsensein. Im Neuen Testament bedeutet der Begriff vollkommen nach dem Urtext eigentlich auch den Begriff Erwachsensein. Und der Erwachsene zeichnet sich normalerweise dazu aus, dass er lebensfähig ist, dass er für sich selber sorgen kann, äußerlich und innerlich. Und so möchte Gott jeden einzelnen seiner Kinder zum Erwachsensein erziehen. Ein Erwachsener ist frei, insofern auch, dass er dann aufgrund dieser Freiheit, die er bekommt, sich selber Grenzen zieht und versteht, womöglich, aha, jetzt geht es noch 1 Meter bis zum Abgrund, ich bleibe besser 10 Meter weg, ja, weil dann muss ich mich mit dem Abgrund überhaupt nicht mehr beschäftigen. Wenn ich immer die Frage stelle, wie nahe darf ich an den Abgrund ran, umso mehr muss ich mich auf den Abgrund konzentrieren. Und unsere Frage sollte eigentlich eher sein, wie komme ich näher zu Christus? Dann brauche ich mich nicht mit den Abgründen beschäftigen. Und die können mich auch nicht in der Weise beschäftigen. Nun, was steht in unseren Versen geschrieben, Vers 9 bis 12? Der Paulus nennt uns folgende Stücke. Vers 9, das Erfülltsein oder das zur Fülle gebracht werden in der Erkenntnis seines Willens, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Geistliches Verständnis bedeutet Zusammenschau. Der natürliche Mensch, der Gott nicht als Schöpfer anerkennt und ihm nicht den gebührenden Dank darbringt, wie der Paulus uns in Römer 1 lehrt, was passiert mit dem? Der wird verfinstert am Verstand. Man könnte das auch so wiedergeben, der wird verfinstert am Durchdenken oder an einer Sache zu Ende denken. Das heißt, er hat keine Zusammenschau. Ja? Und deshalb ist es wichtig, dass wir geistliche Zusammenschau lernen, dass wir lernen, Dinge von Anfang bis zu Ende durchzudenken. Und dann können wir auch ganz praktisch unseren Glaubenswandel richtig einrichten. Wenn wir aber nicht bis zu Ende denken, die Gedanken Gottes nicht nachvollziehen, wenn wir vorher aufhören, ja, dann ist auch in unserem Leben entsprechendes Durcheinander festzustellen. Aus dieser Erkenntnis des Willens unseres Gottes Folgend, Vers 10, bietet er, dass wir einen dem Herrn würdigen Wandel, und das ist das praktische tägliche Glaubensleben, zu allem Wohlgefallen und zu jedem guten Werke Frucht bringend lernen. Wandel ist immer nur die Folge von dem, was ich erkannt habe. Sonst würden wir nach der Melodie arbeiten, die man gern mal hört. Hauptsache ist, das Schiff fährt, ja? Egal wo es hinfährt, aber es fährt. Und so kommen uns viele Aktionen in der Welt vor, auch im frommen Bereich, weil keine Zielangabe da ist, dann fährt man einfach und weiß letztlich nicht, wohin es geht. Und darum ist es wichtig, wohin bin ich unterwegs? Und dann kann ich meinen Weg einrichten. Vers 10 geht es um Wachstum hinein in die Erkenntnis Gottes. Das heißt, ich will meinen Vater im Himmel kennenlernen. Was ist sein Wesen? Was sind seine Absichten? Was sind seine Herzensgedanken? Und die formen dann wiederum automatisch auch meine Gedanken und damit auch meinen Wandel. Vers 11 schließlich sagt Paulus, er bittet darum, mit aller Kraft gestärkt zu werden, entsprechend der Macht seiner Herrlichkeit, hinein in alles darunter bleiben mit Langmut und Freuden. Und schließlich 12, Danksagung an den Vater, der uns passend gemacht hat zum Anteil an dem Losteil oder dem Erbe der Heiligen. Das ist das Erwartungsgut, das momentan jenseits unserem Erfahrungshorizont liegt, eben das Erwartungsgut in den Himmeln, wie es uns in Vers 5 von Kolosser 1 genannt ist. Das sind ausnahmslos Dinge, die zunächst mit unserem Innenleben zu tun haben, um die der Paulus hier bittet. Ohne Zweifel haben diese Schritte in unserem Innenleben folgen nach draußen. Ich möchte das am Bild einer Pflanze klar machen. Wenn man einen Samen in die Erde steckt, was passiert mit dem? Der wächst zuerst nach unten. Es werden Wurzeln gebildet. Und erst wenn ein gewisses Wurzelgewicht da ist, dann sieht man etwas aus der Erde hervorkommen. Und dann dauert es je nach Pflanzenart unter Umständen sogar mehrere Jahre bis Jahrzehnte, bis der Baum oder die Pflanze in der Lage ist, Blüten und Früchte dann zu treiben. Ja, der Baum wird dann sozusagen wie Tiere auch geschlechtsreif. Und wenn er diese Reife erreicht hat, dann kann der Baum erst Früchte bringen. Und genauso ist es im geistlichen Leben. Wenn Gott eine Neugeburt schafft, dann muss dieses Neugeborene erst nach innen befestigt werden, damit es Stürmen von außen standhält. Und erst wenn diese Befestigung nach innen erfolgt ist, dann wird nach außen an Früchten etwas sichtbar. Und so wollen wir doch auch uns gegenseitig mit Geduld umgeben. Ja, deshalb bittet der Paulus, dass wir Langmut lernen, auch miteinander, untereinander in der Gemeinde, dass wir nicht vorzeitig von unseren Geschwistern Dinge erwarten, die sie noch gar nicht leisten können, weil sie noch nicht von innen her genügend gereift sind. Es ist ganz wichtig, dass wir das in dem Dienst der Gemeinde beachten. Natürlich, wenn jemand jetzt eine geraume Zeit gewachsen ist, kann man auch entsprechende Früchte erwarten und darf dann auch in der Ermahnung darauf hinweisen. Ganz klar. Aber zunächst geht es um das Wachsen. Und wenn ihr die Gebete des Paulus durchlässt, dann findet ihr immer genau dieses geistliche Schema vor. Zunächst geht es um die Erkenntnis des Willens Gottes und dann daraus folgend um einen der schriftgemäßen, um einem der Schrift, dem der schriftgemäßen Wandel. Die Erkenntnis Gottes wächst parallel her mit dem, was wir erleben. Der Vater selber sehnt sich nach der Vertiefung unserer Beziehung zu ihm selbst. In Epheser 1,17 betet Paulus zuerst um Gottes Erkenntnis. Ihn zu erkennen. Wenn ich mich mit meinem Vater beschäftige, dann werde ich so wie er. Wenn ich den Herrn Jesus Christus anschaue, dann werde ich verwandelt in sein Bild. Man sieht es ja zum Beispiel manchen Ehepaaren an, dass sie im Laufe der Ehe sich ähnlicher sehen. Ja. Und es liegt dann daran, dass die beiden sich aufeinander zubewegen. Ja, und es kann sogar bis rein in die äußere Erscheinung gehen bei einzelnen Menschen. Das ist interessant. Und so ist es aber im Göttlichen grundsätzlich. Wenn ich mich mit der Welt beschäftige, dann werde ich weltlich. Wenn ich Mehl in die Hand nehme, kann ich es nicht vermeiden, dass ich weiße Finger bekomme. Wenn ich den Christus anschaue, kann ich es nicht vermeiden, dass ich ihm ähnlicher werde. So wie der Mose, ihr erinnert euch, der Mose, wenn der in die Gegenwart des Christus ging, also in das Zelt der Zusammenkunft, dann strahlte nachher sein Angesicht. Die Gegenwart Gottes hatte ihn so verändert, dass die Israeliten nachher buchstäblich Angst vor ihm bekommen haben und er musste eine Decke auf sein Gesicht legen, damit die Israeliten nicht das Verschwinden dieser Herrlichkeit nachher wieder sehen konnten. Die, welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das ist die Bestimmung, die Gott jedem Gotteskind, das er vor Grundlegung der Welt erwählt hat, mitgegeben hat. Und dahin möchte der Herr dich und mich bringen. Weil das aber nicht automatisch und durch Abwarten geschieht, ja, sondern unter permanenter Anfechtung und satanischen Ablenkungsmanövern erfolgt, führt Paulus eben diesen Gebetskampf und ringt um diese Inhalte für die Gemeinde. Und deshalb ist es gut, wenn jeder Einzelne in der Gemeinde auch darum ringt. Und wenn wir zum Beispiel in Kolosser 4 Vers 2 und 3 lesen, da ist jeder in der Gemeinde aufgerufen, beharret im Gebet und wachet in demselben mit Danksagung und betet zugleich auch für uns, auch für was? Auf dass Gott uns eine Tür des Wortes auftue, um das Geheimnis des Christus zu reden, um dessen Willen ich auch gebunden bin, auf dass ich es offenbare, wie ich reden soll. Das heißt, der den Verkündigungsdienst tut, der ist auf die Fürbitte der Gemeinde angewiesen, dass sie schriftgemäß erfolgt. Wenn also die Gemeinde nicht im Gebet hinter dem steht, der verkündigt, dann kann das Evangelium völlig verkehrt und daneben herauskommen. Und dann ist nicht der Redende schuld, allein zumindest nicht, sondern auch die Gemeinde, die nicht in der Fürbitte in der entsprechenden Erwartungshaltung steht. Deshalb ist jeder Einzelne zu dieser Art Gebet gerufen. Und damit hat auch jeder eine sehr wichtige Aufgabe. Der Vater freut sich unbändig, verzeiht, wenn ich das so platt sage. Wenn wir das kapieren und darin unseren Bruder und Vorkämpfer Paulus so richtig nachahmen. Seid meine Nachahmer, gleich wie ich Christi, ruft er uns in 1. Korinther 11, Vers 1 zu. Der Herr Jesus hat auch Fürbittegebet getan. Man kann das fast nicht glauben. Wenn wir in Lukas 22 einmal aufschlagen, und die Verse 31 und 32 lesen, da sagt der Herr Jesus, als der Simon sich weit aus dem Fenster lehnt und sagt, wenn alle dich verlassen, ich werde dich nicht verlassen. Was sagt dann der Herr Jesus? Ja. Jawohl. Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer aller begehrt. Das heißt, der Satan ist hinter jedem Einzelnen von uns her. Und der Herr Jesus sagt, ich aber habe für dich gebetet, um was? Dass du siegreich in allen Situationen deines Lebens zum Erfolgmenschen heranwächst? Nee, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und bist du einst zurückgekehrt, dann stärke deine Brüder. Das heißt, der Herr Jesus hat ihm klar gesagt, Petrus, du musst in verschiedenen Stellen noch ganz dick auf die Nase fallen, um es etwas volkstümlich zu formulieren. Aber ich habe für dich gebetet, wenn du zurückkehrst, wirst du fähig sein, deine Brüder zu stärken. Das heißt, unsere Nöte, unser Fallen und Aufstehen dient dann letztlich auch wieder den anderen. Und es ist hilfreich, wenn wir uns gegenseitig ermahnen und diese Art Fürbitte pflegen und darin wachsen. In Vers 11 geht es nun schließlich darum, mit aller Kraft gestärkt zu werden, entsprechend der Macht seiner Herrlichkeit. Wozu aber die immense Kraft, um die der Paulus hier bittet? Wir lesen nichts von himmelstürmenden Aktivitäten, die Welt für Christus zu erobern, Satans Macht zu brechen und das Böse in unserer Umgebung mit Stumpf und Stiel auszurotten, sondern ach, wie langweilig. Er betet um Ausharren, um darunterbleiben. Er redet von aller Langmut mit Freuden. Das sind doch völlig unspektakuläre Bitten. Ja, bei unserem Gott müssen wir und dürfen wir immer wieder umdenken, Buße tun, unsere Gedanken reinigen. Wer ein wenig nachdenken, wird uns schnell klar, warum Paulus um so ungeschickte Sachen bittet. In Vers 13 unseres Kapitels haben wir gesehen, dass wir versetzt sind von dem Reich Satans in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Da wir aber mitten im Reich der Finsternis leben, braucht es gewaltige Kraft, ja, um der uns völlig umgebenden Finsternis auch entsprechend standhalten zu können. Und die Finsternis wird dafür sorgen, dass uns der Aufenthalt in der Welt so angenehm wie möglich ist. Das kann man nun direkt verstehen oder ironisch. Wenn man es ironisch nimmt, ja, dann führt das zu Kampf und Feindschaft. Wenn man es wörtlich nimmt, dass es uns tatsächlich hier angenehm wird, dann führt es zur Unfruchtbarkeit und zum Verlieren im Sichtbaren. Und wenn wir die Schrift durchlesen, dann hat Gott zum Beispiel, dann hat der Satan das Volk Israel immer auf diese beiden Arten versucht zu Fall zu bringen. Er hat es ihnen einerseits hat er es ihnen angenehm gemacht, dass sie Götzenfeste feierten mit den umliegenden Völkern. Andererseits hat er sie durch Kriege versucht, völlig auszuradieren, bis in jüngste Tage. Paulus sagt den Thessalonichern im 1. Thessalonicher 3, auf dass niemand wankend werde in diesen Drangsalen, denn ihr selbst wisst, dass wir dazu gesetzt sind. Denn auch als wir bei euch waren, sagten wir euch vorher, dass wir Drangsale, oder eigentlich könnte man auch wiedergeben, mit Druck haben würden, wie es auch geschehen ist und ihr wisst. Wo das herkommt, ist einfach aus dem Gleichnis Jesu vom Unkraut im Acker ersichtlich. Wir lesen dazu die Verse Matthäus 13, Vers 20, 28 bis 30. Das können wir inhaltlich durchaus auf den Leib des Christus übertragen. Da ist davon die Rede, dass das Unkraut mitten unter den Weizen gesät wurde, in diesem Gleichnis. Jesus erklärt, er sprach zu ihnen, ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sprachen zu ihm, willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber sprach, nein, damit nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit demselben, denn der Weizen ausgerauft wird. Lasst beides zusammenwachsen bis zur Ernte. Zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, lese zuerst das Unkraut zusammen und binde es in ein Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Das heißt, diejenigen, die den guten Samen darstellen, die sind nicht beauftragt, das Unkraut aus dieser Welt zu entfernen. Es ist nicht deine und meine Aufgabe, das Unkraut in dieser Welt entfernen zu wollen. Aber es ist unsere Aufgabe, zu säen. In Vers 37 sagt Jesus zu seinen Jüngern, er aber antwortete und sprach, der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen, der Acker aber ist der Kosmos, der gute Same aber, diese sind die Söhne des Reiches. Das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters. Die Schnitter sind Engel. Gleich wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, also wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Also das Böse wird erst an der Vollendung des Zeitalters ausgerollt, nicht jetzt. Und darum haben wir auch unsere Schwierigkeiten in dieser Welt. Und wir sind nicht befugt und haben nicht den Auftrag, das Böse in der Welt auszurollen. Wir haben uns selber von dem Bösen zu enthalten, aber nicht das Böse wegzuschaffen. Paulus spricht in 1. Korinther 3, das haben wir gestern erwähnt, dass er die Aufgabe hatte zu pflanzen, der Apollos zum Beispiel zu begießen. Und genau das ist letztlich Gemeindearbeit. Pflanzen und gießen. Gepflanzt wird mit dem Wort, denn das Wort allein kann lebendig machen, und begossen wird ebenfalls mit dem Wort. Das Wort nur kann jemand innerlich vorwärts bringen. Alles andere führt daneben. Es herrschen also klare Verhältnisse. Und es ist so von unserem Gott und Vater weise eingerichtet, dass wir, die Glaubenden, unter dem Unkraut verteilt irgendwo zu der göttlichen Reife kommen. Es ist gesetzt von unserem Vater. Wer uns zum Beispiel erzählt, er müsse zum Beispiel nach Südamerika oder sonst in eine Wüste verziehen, weil dort der Einfluss der Welt geringer wäre, das ist blanker Unsinn. Ich denke, man verhindert dann sogar den Erziehungsbetrag, den diese Verhältnisse an uns haben. Wer sich konsequent unter das Wort stellt, der kann auch in einer sehr finsteren Umgebung zu geistlicher Größe heranwachsen. Und darum geht es letztlich. In Vers 12 schließlich sagt Paulus danksagend dem Vater. Da leiten sich einige praktische Ermunterungen für uns ab. Erstens, kein Gebet ohne Danksagung. Ein Gebet ohne Danksagung, das wäre so, wie wenn man Suppe ohne Teller servieren wollte. Das habe ich jetzt ein Bild gebraucht. Wenn wir nachher vielleicht irgendwo Suppe essen, da wird die Suppe nicht auf den Tisch geleert, weil dann kann sie kein Mensch mehr zu sich nehmen. Und so empfinde ich auch für mich selber, wenn ich zu meinem Gott komme, ohne Danksagung. Denn auch in der schwierigsten Situation habe ich immer was zu danken. Ich kann zum Beispiel, und wenn ich nur sage, Herr, ich danke dir, dass ich jetzt den ganzen Mist, der mich gerade durchzieht, in dem ich drin sitze, dass ich den jetzt nicht mit mir selber durchdenken muss, sondern dass ich alles das, was jetzt in meinem Herzen losgeht, dass ich das dir gegenüber aussprechen darf. Wähle ich auch ganz andere Worte, wie wenn ich das mit mir selber abmache. Wenn mich jemand ärgert und ich formuliere das, was dann in meinem Innern passiert, als Gebet, wähle ich andere Worte, wie wenn ich einen Wortkrieg mit dieser Person zu zweit ausfechte. Damit bewahrt mich der Herr auch vor mancher Übertretung. Bei der Menge der Gedanken könnte man das Sprichwort umdeuten, geht es ohne Sünde nicht ab. In den Sprüchen steht, bei der Menge der Worte geht es ohne Sünde nicht ab. Aber auch in unserem Herzen entstehen solche Kriege. Danksagend drückt einen andauernden Zustand aus. Eine danksagende Haltung, wenn man so will. Danksagen ist die natürliche Haltung eines Sohnes dem Vater gegenüber, der uns ja passend gemacht hat zu dem Losteil der Heiligen in dem Licht. Wenn wir zum Beispiel Kolosser 3,17 nehmen, zeigt es uns, wie wichtig die Danksagung ist. Und alles, was irgend oder was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, danksagend Gott dem Vater durch ihn. Wenn ich also so mein Leben einrichte, dass ich nur das tue, zum Beispiel, wofür ich meinem Gott Dank sagen kann, von Herzen, dann werde ich verschiedene Dinge einfach gar nicht mehr tun. Nicht, weil sie nicht verboten sind, weil sie verboten wären, ja, sondern weil ich dafür meinem Gott nicht Dank sagen kann. Dann fällt einiges einfach automatisch unter den Tisch. Und das ist das für mich ein wunderbares Beispiel von göttlicher Ermahnung. In dieser Form, was irgend ihr tut, tut im Namen des Herrn Jesus. Auch da fallen viele Dinge einfach weg, die ich nicht im Namen meines Herrn tun kann. Dann lasse ich es bleiben. Dann brauche ich mir keinen Gedanken machen. Ja, ist es erlaubt oder ist es verboten? Weiß nicht. Eine andere Stelle, Epheser 5, Vers 20. Danksagend alle Zeit für alles, dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus. Da geht es mehr um die erlebnisseitige Danksagung. Wenn mich jetzt etwas trifft, wofür ich nach menschlichem Ermessen keinen Dank hervorbringen könnte. Psalm 50, Vers 23, glaube ich, steht, wer Dank opfert, der preiset mich. Das ist dann diese Seite des Danksagens. Das muss erst gelernt werden. Aber auch dann bekomme ich zu Lebenssituationen eine ganz andere Einstellung. Wenn ich lerne, einmal einfach aus Gehorsam zu sagen, Herr, ich will dir jetzt für das einfach danken, nicht weil ich das so empfinde, sondern weil du mir's in deinem Wort geboten hast. Und irgendwann kommen dann auch meine Gefühle hinterher und ich empfinde dann, wie der Paulus sich ausdrückt, er freut sich nicht an den Leiden. Nirgendwo steht es in der Schrift. Es steht immer so da, er freut sich in den Leiden. Ja, weil er die Kraft bekommt, vom Herrn diese Leiden zu ertragen. Ihr könnt also überall an den Stellen, wo sich jemand an Leiden freut, im Neuen Testament, das an durchstreichen und ihn hinschreiben. Dann stimmt's. In 1. Thessalonicher 5, Vers 17 und 18 ruft der Paulus dazu auf, betet unablässig oder unausgesetzt, danksaget in allem, denn dieses ist der Wille Gottes in Christo Jesu gegen euch. Besonders in diesem Vers drückt das unablässige oder unausgesetzte Beten eine ständige Grundhaltung des Glaubenden aus. In eine solche Haltung dürfen und sollen wir hineinwachsen. Auch da lässt uns der Herr Zeit. Wenn er mich in eine schwere Situation stellt, die mich aus heiterem Himmel überfällt, dann erwartet er nicht, dass ich 3 Sekunden später in ein Halleluja-Geschrei ausbreche. Das erwartet er nicht von mir. Das wäre auch keine geistliche Reaktion, sondern er erwartet von mir, dass ich zu dem Danksagen hinkomme, ja, entsprechend des Falles in einer angemessenen Zeit. Und das ist auch etwas, was wir nicht voneinander erwarten sollten. Ja, wenn jemand was Schweres erlebt und der dann zu jammern anfängt, dass wir sagen, ja, hör doch jetzt endlich mit der Jammererei auf. Das ist kein Trost. Sondern wir dürfen dann schon auf die Sachen hinweisen und sagen, guck mal, mach dir mal Gedanken drüber, einfach mal um des Gehorsams dem Wort gegenüber willen, mal einen Dank zu formulieren, dass du sagst, guck mal, Herr, ich kann jetzt nicht danken, aber ich will es einfach tun, weil du mir sagst, dass ich soll. Ja, und dann lerne ich es plötzlich und dann wird es irgendwann für mich geistlich normal, dass ich so reagiere. Es ist auch nicht von ungefähr, denke ich, dass der Paulus das mit der Danksagung am Ende seines Gebetes nennt. Warum? Weil es uns eigentlich in den schwierigen Fällen am schwersten aus dem Herzen kommt. Auch darin ist die Güte Gottes sichtbar, dass er uns Zeit lässt, bis wir in das hineingewachsen sind. Ja, damit möchte ich auch die Betrachtung heute abschließen. Wir sind jetzt nicht so weit gekommen. Das macht auch nichts. Aber ich denke, es sind etliche auch ganz praktische Ermahnungen hier in diesem Text vorhanden. Und da möge der Herr uns Gnade schenken, dass wir darin hineinwachsen und damit auch ihn in unserem Leben ehren und die mannigfaltige Weisheit unseres Gottes in unserem Alltag darstellen dürfen. Dazu segne er auch jetzt sein Wort. Amen. Lieber Vater, hab Dank, dass du uns in deinem Wort göttliche Ermahnung hineinschreiben hast lassen, weise eingerichtet von dir, dem größten und besten Erzieher, den es überhaupt gibt. Hab Dank, Vater, dass du nicht von uns Dinge erwartest, wofür du uns nicht in unserem Leben auch die Voraussetzung schaffst, dass solche Ermahnungen auch zielführend werden. Hab Dank, dass du uns liebst, dass du jeden Einzelnen liebst und jeden Einzelnen in seiner Situation kennst und jeden Einzelnen individuell im Glauben vorwärts bringst. So segne dein Wort in unseren Herzen und schenke, dass nicht der Feind es wegnehmen darf, dass nicht die Sorgen des Lebens, der Betrug, der uns umgibt, uns das Wort überdeckt, sondern dass wir es anwenden dürfen, gleich jetzt, wenn wir hier weggehen, und dass unsere Gedanken an dir immer wieder neu ausgerichtet und zielorientiert werden. Wir danken dir von ganzem Herzen, du wirst dein Ziel erreichen, mit jedem einzelnen deiner Kinder, mit deiner Gemeinde, mit deinem Volk Israel, mit den Nationen, mit der ganzen Schöpfung. Wir preisen dich, du Gott und Vater. Amen.